Happy Shooting, Folge 281. Es muss mit. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Und heute mit unserem Außenkorrespondenten Chris Marquardt.
Ja, klingt aber fast wie nebenan, oder?
Ja, das klingt eigentlich, als ob du sitzt, wo du immer sitzt. Macht.
Ja, das ist total gut.
Aber wo du sitzt, sag's uns gleich.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Total
faszinierend.
Ich sitze tatsächlich und zwar in einem Hotelzimmer nördlich von San Francisco in der Nähe von Sausalito. Kann man mal nachschauen. Sausa, also Sausalito, das sind so ganz tolle so alte Hausboote und Sachen und macht fotografisch total was her. Also überhaupt hier so nördlich von San Francisco.
Kannst du voll die Sause machen.
Und wollen die Sau rauslassen. In Sausalito. Nee, kannst also hier nördlich San Francisco, da kommt ja dann dieses Sonoma County, das ist so ein eine Weingegend. Da ist übrigens auch das Foto, das berühmte XP, Windows XP, dieses Desktop-Picture mit diesem grünen Hügel, dieses Teletubby-Bild da, dieses.
Ah, die ist da gemacht?
Ja, das ist ganz um die Ecke hier, wo das gemacht wurde.
Ach, guck an.
Ist auch tatsächlich, so viel ich weiß, das meistgesehene Bild der Welt. Also, ist auch kein Wunder. Und da bin ich jetzt. Und ich war schon in Washington, D.C. und habe da einen Workshop gehalten letztes Wochenende. Aber bevor wir da tiefer eintauchen, lass uns doch mal gucken, was wir heute überhaupt alles haben.
Ja, ich mache ja nebenbei immer ein bisschen Kapitel. Also wenn das mal 2 Sekunden verzögert, bis ich reagiere, dann liegt das daran, dass ich noch auf den Kapitelknopf drücke. Die Themen für heute. Wir haben eine neue Aufgabe für euch.
Ja, und der Thorsten hat eine Frage zum Thema 90mm Makro für Porträts.
Jo, dann gab's Fragen zum Mars-Roboter Curiosity und seinem Weißabgleich.
Genau, ein kleiner Beitrag zum Thema iPhone und ganz alte Fototechnologie.
Das ist mal richtig geil. Ja, dann haben wir Timescapes Movie. Wir hatten das in der Vergangenheit schon mal. Jonathan hat ihn inzwischen gesehen.
Ja, Christian und Lukas haben was zum Thema mobiler Blitz für Porträts.
Jo, dann ein Ding aus der rechten Ecke. Schlag gegen Kamera gilt als Notwehr.
Huch, na super. Canon hat Probleme mit Allergien, da gibt es wohl Probleme mit den Handgriffen.
Jo, ja, dann hast du wieder ein Fotoday 2012, da kannst du uns gleich was zu erzählen.
Der wird ganz spannend, wir haben einen kleinen Aufruf von Moni und ich glaube, wir fangen erstmal wieder mit den Audiogeschichten an. Du hast uns einen Gruß mitgebracht.
Genau, dazu muss ich mal kurz die Musik stoppen. Und zwar, hör dir das hier mal an.
3, 2, 1, bra Foto.
Ja, den Sound kenne ich, das ist schwedisch.
Das stimmt.
Ja, das steht ja auch direkt vor mir.
Ach, super.
Das hätte ich aber auch so erkannt, weil ich habe schon so diverse Urlaube in Schweden verbracht.
Ich mach nochmal.
3, 2, 1, bra Foto.
Ja. Sehr schön. Ja, also nicht, dass ich Schwedisch könnte, um Gottes Willen, aber ja, nee, ich war schon ein paar Mal so in Smallland, da wo die Pippi Langstrumpf-Geschichten herkommen.
Oh. Mhm. Da wo man Rechnen lernt.
Bin sogar schon vor dem Haus in Lönneberger gestanden, vor Michels Tischlerschuppen. Den gibt's nämlich tatsächlich.
Im Ernst? Das ist
ja.
Okay, also dass es so einen Schuppen mal gab, war klar, aber dass es da wirklich.
Nee, das ist ein echtes
Kulisse
Wohnhaus,
ist
wo so? Das ist ein echtes Wohnhaus, wo das gedreht wurde. So ein altes Bauernhaus und da gibt's auch den Tischlerschuppen und da steht auch gleich ein Schild: Liebe Besucher, bitte Vorsicht, hier wohnen echte Leute, nicht einfach reinlatschen. Das gibt's und das Bullerbü gibt's auch. Das heißt aber anders, aber das gibt's auch. Also das ist da tatsächlich irgendwie alles so,
wie man sich's vorstellt. Ich bin ja mal gespannt, wer von unseren Hörern das alles kennt.
Oh, da gibt's einige. Also ich meine, so Südschweden, das ist ja dann von Deutschland aus doch, zumindest vom Norden ist es ganz, ja, ganz okay erreichbar.
Die alten Geschichten meine ich.
Ach so, Michel aus Lönneberger. Hallo?
Ja, du sag mal nichts. Ich habe neulich in der Firma gestanden, musste mich recken nach DVD-Rohlingen, weil die irgendwie ins oberste Regal gelegt wurden. Und da habe ich so gesagt, so die süßesten Früchte kriegen nur die großen Tiere. Da haben die mich doch ein bisschen sparsam angeguckt, weil das kannten sie nicht.
Das kenne ich jetzt wieder nicht. Was ist das?
Du kennst das auch nicht?
Nein, was ist das denn? Oh
nein. Peter Alexander, die süßesten Früchte. Jetzt hör mal auf. Muss nachher mal... Mann. Also
von Peter Alexander kenne ich nur noch die kleine Kneipe. Das hat mir irgendwie besser gepasst damals. Alter Suffkopf. Lass uns mal weitermachen. Wahnsinn.
Okay, dann haben wir hier ein Geräuschrätsel für euch. Ich bin ja völlig fasziniert. Ja.
Feinmechanik vom Feinsten. Hammer gut.
Klingt sehr satt, oder?
Gefällt mir sehr gut. So, bevor wir da eintauchen, also ihr dürft mitraten, am Schluss wird aufgelöst, ich weiß es auch nicht. Aber analog könnte ich, glaube ich, schon mal,
ja, das
schon mal
stimmt.
Zuverlässig sagen. Kleiner Aufruf, die Moni hat sich vorhin bei mir per iMessage beschwert, dass wir noch keinen offiziellen Flickr-Tag für den Klostergeister-Workshop vergeben haben.
Was?
Ist ja oft so, dass wir auf den, oder zumindest kommen keine Bilder mit Tags. Leute, also Klostergeister 2012, wenn ihr fotografiert habt und wenn ihr Bilder auf Flickr stellt, selbst wenn es einen offiziellen Tag gibt, dann habt ihr ihn noch nicht benutzt. Es ist einfach schwierig, die Bilder zusammenzufinden und es ist doch toll, wenn man so irgendwie so nach Tags sucht und dann alles findet. Taggt die doch einfach mal und zwar mit Klostergeister 2012. Alles in einem, alles klein. Und dann kann man die einfach leichter finden und wer dann irgendwo mal wissen möchte, wie es denn auf so einem Klostergeister-Workshop zugeht oder wir auch, die teilgenommen haben, die anderen Bilder sehen möchten, dann ist das einfach so viel einfacher.
Jo. So ja. Soll es sein. Ja, Chris, ja. Du bist in den USA unterwegs und machst da Workshops, aber du machst nicht nur Workshops, sondern du übernimmst jetzt das Twit Cottage oder was?
Ja, das Twit Cottage gibt's nicht mehr.
Nee, es gibt ja
mittlerweile
jetzt
das Twit Brick House.
Das Brick House, genau.
Das ist ein riesiges
Studio. Aber das kann man nicht übernehmen, oder? Das ist ein bisschen größer.
Auch das kann man auch übernehmen. Also die haben ja nach wie vor nur einen Stream, obwohl sie da irgendwie 3-4 verschiedene Sets haben, von denen sie senden können. Aber es ist nach wie vor ein Stream. Das heißt, wer sendet, sendet. Und wer nicht sendet, sendet halt nicht.
Ah, verstehe.
Und
du musst also nur den roten Knopf drücken.
Ungefähr so, ja. Also Leo Laporte, der hat immer schon so ein Interesse für Fotografie gehabt und ich bin bei dem ja auch jeden Sonntag auf seiner amerikanischen Radiosendung, so als der Fotoguy. Und das haben wir 2009 angefangen, dass ich dann vorbeigekommen bin und er hat dann einfach irgendwie gesagt, okay, dann mach jetzt mal Feierabend für den Rest vom Tag. Hier, Mikro, hier, Kamera, mach. Und Twit sendet ja den ganzen Tag, also meistens auch live, manchmal so Reruns, aber halt zumindest über den amerikanischen Tag hinaus live. Und ja, das haben wir schon ein paar Mal gemacht jetzt und dieses Mal ist wieder so weit, da ich in der Gegend bin, meinte er, ach du, Samstagnachmittag, da haben wir immer irgendwie da haben wir so Special Time, also da laufen halt Sachen, die sonst nicht laufen. Mhm. Wie viele Stunden willst du denn haben?
Geil.
Gut. Das heißt, ich habe dann irgendwie das Studio allerdings nicht mehr so klein wie Cottage, sondern da ist dann tatsächlich auch noch so jemand da, der dann die Technik macht und sowas. Ich muss das nicht alleine tun. Ich sitze dann nicht auf Leos Stuhl und drehe an den Reglern. Das wäre mir dann doch zu viel auf einmal. Und dann habe ich Gäste. Also wir machen das ganze Ding wahrscheinlich so 4 Stunden lang ungefähr.
Wann genau jetzt?
Es ist jetzt am Samstag, den 18. August, live um 14 Uhr Pacific Time, das ist 23 Uhr deutscher Zeit.
23 Uhr?
Ja, aber es ist ja Samstag, da kann man ja mal aufbleiben.
Ah, okay.
ich versuche mein Bestes, das auch noch in wieder als Video zu bekommen und wieder über Tips from the Top Floor so in Häppchen zu releasen. Das müsste eigentlich klappen, das hat bisher auch immer irgendwie geklappt. Nur das Live ist natürlich schon schön, weil wir haben ja zwischendrin so Pausen mit Umbau und da wird dann auch Zeug besprochen, was eigentlich nicht in die Sendung gehört. Also diese juicy Bits zwischendrin, die kriegt man dann einfach nur mit, wenn man live zuschaut. Also das
lohnt sich schon. Ihr streamt dann quasi durch. Ihr macht dann nicht irgendwie einen Gast und dann wird unterbrochen, sondern ihr macht das einfach live durch so.
Bei Twitter wird immer durchgestreamt. Das heißt, egal was passiert, ich war zum Beispiel gestern schon mal kurz oben und habe eine Gruppenfotosession mit dem ganzen Team dort gemacht und so Einzelporträts mit den verschiedenen Mitarbeitern. Also einfach so Headshots und Geschichten. Und das hat irgendwie eine Stunde gedauert und war viel hin und her gerenne. Und wer es zufällig erwischt hat, ja, der hat es dann auch live erwischt. Also das hat dann so Fotosession live gemacht. Nee, und das ist dann also jetzt morgen am Samstag. Ich hoffe, dass noch genug Leute es mitbekommen. Ich habe es auch schon gezwitschert und ich habe es auch schon gebloggt auf Tipps von the Top Floor und auf Chris Marquardt. Vielleicht tue ich auch gleich noch einen kleinen auf Happy Shooting mit rein.
Ja, klar.
Und also wir haben durchaus interessante Themen morgen, und zwar dachte ich mir, es gibt genügend Fotosendungen, die über die neuesten Firmwares und die neuen, also Happy Shooting zum Beispiel, diese über neuestes Gear und so weiter reden. Ich mache mal was so abseits des Mainstream. Also geht es tatsächlich dann um, ja, ein paar Grundlagen. Wie funktioniert das mit dem Tilt-Shift? Das kann man schön zum Beispiel anhand der Großformatkamera vorführen, die ich da mit habe. Mhm. Ich werde mich also mit Leo Laporte da mal hinsetzen und wir gucken uns mal diese ganze Tilt-Shift-Thematik mal live an. Ich habe einen Gast im Studio, Chris Benton, der ist Luftbildfotograf und macht das aber vom Boden aus, und zwar lässt der Drachen steigen und lässt dann da die Kameras hochgleiten und macht dann vom Drachen aus Fotos, die hammergeil sind. Dann habe ich Paul Sargent über Skype da, der ist Tintype-Fotograf, der beschäftigt sich quasi mit Fototechnologie von 1850. Und dann noch zwei unglaublich tolle Geschichtenerzähler, und zwar Susan und Neil Silverman, die reisen durch die ganze Welt, haben da unglaublich geile Geschichten im Gepäck und tolle Fotos. Mhm. Und sind auch so ein gutes Stück abseits des Mainstream mit dem, was sie da so machen. Also das Ganze wird so ein bunter Strauß, schöner, nicht Melodien, Fotografen und Themen. Zwischendrin gibt's Q&A, also ich werde Fragen beantworten. Es gibt ja den Chatroom. Ich habe noch ein kleines Formular aufgemacht, wo man so Fragen eintragen kann, wenn man möchte. Ich werde natürlich Twitter monitoren. Das heißt, wer da mit Hashtag PhotoDay2012 was twittert, kann da Fragen abliefern. Und das heißt, so während den Zwischenpausen, Umbaupausen und so weiter, da werde ich dann mal so ein bisschen noch Fragen beantworten. Ja, wow. Und dann hoffe ich mal, dass das alles rund läuft. Ich bin total gespannt. Ich bin auch schon ein bisschen nervös. Aber das sind ja dann doch einige Leute, die da immer wieder irgendwie live auch zugucken.
Ja, bei Twitter auf jeden Fall. Aber es klingt doch nach einem spannenden Portfolio da an Gästen.
Ich denke mal, also aber wer die Fotodays vorher schon gesehen hat, der wird das ja eh wissen, dass ich da gerne mal mir Leute schnapp, die so ein bisschen was Besonderes machen.
Ja, verdammt, dass das ausgerechnet an einem Wochenende passiert, wo ich auch voll unterwegs bin. Also ich werde es wahrscheinlich nicht live verfolgen können, weil ich muss schlafen.
Ja,
dann verdammt. Man müsste das jetzt irgendwie aufnehmen. Also wenn einer von euch das live aufnimmt vielleicht, dass wir irgend so einen kleinen Rerun starten können von der Live-Session. Wie auch immer.
Ich bring ja den kompletten Fotoday dann komplett wahrscheinlich mit in einem Stück. Also
ja, das dauert ja wieder, bis der dann rauskommt.
Nee, den werde ich nicht komplett releasen. Also der wird eben auch ein Stückchen released werden, weil hallo, das ist nach ein halbes Terabyte Video oder so.
Ja, nur von nichts kommt nichts.
Kannst du nicht einfach irgendwie online stellen.
Einfach rein.
Aber mal gucken, was YouTube sagt, wenn ich das alles hochlade.
Ich find's klasse. Also ich wünsche dir schon mal viel, viel Glück dabei.
Dankeschön.
Auf dass alles gut läuft. Ich finde das total spannend.
Ja.
Gut. Weitere News hat uns unter anderem Ralf und noch ein paar andere gemeldet, und zwar von Canon.
Ja, das hatten wir doch schon mal. Die hatten doch vor kurzem schon mal so einen kleinen Rückruf.
Ja, die haben jetzt irgendwie einen Rückruf wegen der EOS 650D gestartet. Und zwar mögen sich da auch deutsche Käufer mal melden, beziehungsweise die Website aufsuchen, die wir hier verlinken, auf happyshooting.de, Folge 281. Da kann man nämlich seine Seriennummer reintragen und dann wird geprüft, ob die Kamera betroffen ist oder nicht. Und worum geht es? Es geht um die Gummierung. Also da sind ja links und rechts an der Seite, ist das Gehäuse so gummiert, damit das nicht so flutscht. Ja, und da gab es wohl bei der Produktion ein kleines Problem. Und zwar zum einen verfärben die sich weiß mit der Zeit, also wenn man es benutzt und anfasst. Und das hat irgendwie, was weiß ich, mit einem Vulkanisationsbeschleuniger oder irgendwas zu tun. Da haben wohl irgendwo die Mengen nicht gestimmt. Jedenfalls kann das dann eben auch zu Allergien führen. Und wenn so eine große Firma sagt, dass es in seltenen Fällen auch zu allergischen Reaktionen führen kann, dann bin ich persönlich immer ganz, ganz skeptisch und würde das ganz schnell prüfen.
Ja. Hören wir mal drauf, ja.
Weil wir wissen, wie das bei großen Firmen läuft. Das wird natürlich erstmal alles runtergespielt, aber ich möchte nicht wissen, was da irgendwie ausdünstet.
Es sind eine ganze Menge, die da rückgerufen werden.
Doch, ja.
68.000 Stück.
Ist der Hammer, ne?
Also da haben sie wahrscheinlich einen riesengroßen Bottich voll Gummizeug angerührt und Fehler gemacht. Und ja, na gut.
Also wir verlinken mal den Golem-Beitrag, den hat uns der Ralf geschickt. Da steht das nochmal alles sehr ausführlich beschrieben, worum es geht. Und dort findet ihr auch den Link auf diese Prüfseite, wo ihr eure Seriennummer mal reintippen könnt. Und Canon wird das kostenlos reparieren. Da müsst ihr also die Kamera einfach hinschicken und dann wird irgendwo diese Gummierung ausgetauscht, nehme ich an. Und dann bekommt ihr sie auch wahrscheinlich und hoffentlich auch schnell wieder zurück.
Na ja. Gut.
So tja, läuft das.
Ja, du, weißt du, dass man jetzt Fotografen nicht mehr hauen darf?
Wie nicht mehr hauen darf? Doch, man darf sie hauen.
Echt? Ja. Ja, hier ist ja Martin, hat uns hier diesen NTV-Beitrag geschickt. Schlag gegen Kamera ist Notwehr. Also jetzt darf man es nicht mehr. Vorher durfte man, oder?
Doch, man darf. Also man darf es auch immer noch und zwar unter bestimmten Voraussetzungen. Also ich habe auch erstmal gestaunt, als ich die Überschrift gelesen hatte.
Worum geht's denn genau?
Es geht darum, dass auf einem Gericht ein Fall verhandelt wurde, der hier auch gar nichts weiter zur Sache tut. Und das ist eine Privatperson einfach, die da angeklagt war. Und als der dann auf dem Gerichtsflur war, ich weiß nicht, ob er auf dem Weg rein oder raus war, ist auch wurscht, kam jedenfalls ein Fotograf von, ich nehme mal an, der örtlichen Presse, um diesen Menschen halt zu fotografieren. Und dagegen hat dieser Mensch sich wohl lautstark gewehrt und hat protestiert, hat gesagt, er will keine Fotos. Und da hat der Pressefotograf sich aber wohl gedacht, ich bin ja Presse und das ist ja öffentliches Interesse, also darf ich ja Fotos machen. Thema hatten wir ja schon mal. Und hat fleißig weiter fotografiert. Und da wusste der Mann sich dann nicht mehr anders zu helfen, als sich eben physisch zu wehren und hat dann eben gegen die Kamera geschlagen und die schlägt natürlich dann, könnt ihr euch vorstellen, wenn die vom Gesicht haltet, schlägt natürlich ins Gesicht und hat dann den Fotografen doch auch verletzt. Und die Kamera, weiß ich nicht, ob sie beschädigt war oder nicht, ist auch wurscht. Jedenfalls hat der Fotograf den dann gleich nochmal verklagt. Also jetzt hat er dann schon zwei Sachen an der Backe. Einmal das deshalb, warum er überhaupt im Gericht war und jetzt auch noch diesen Angriff. Aber man höre und staune, das Gericht hat dann wohl entschieden, dass eben, weil es eine Privatperson ist und stehen ja irgendwie viele Leute jeden Tag irgendwann vor irgendeinem Gericht, da gar kein öffentliches Interesse besteht, ist halt eine Privatperson, ist keine Person des öffentlichen Lebens oder so. Und insofern ist das Handeln von diesem Menschen als Notwehr gewertet worden. Das war also in Ordnung in diesem Fall. Ich nehme mal an, dass man das nicht sofort tun sollte. Also wenn ihr jetzt irgendeinen Fotografen seht, der ein Foto von euch macht, dann nicht einfach stumm hingehen und einer aufs Maul hauen. Sondern ich denke mal, dass hier durchaus auch gewertet wurde, dass er ja schon vorher protestiert hat und gesagt hat, er wünscht da keine Aufnahmen. Ich denke mal, das hätte schon Grund genug sein müssen, aufzuhören. Fand ich ganz interessant. Wer das nochmal nachlesen will, ich habe hier einen Beitrag verlinkt von NTV, wo das auch nochmal in allen Feinheiten dargestellt wird.
Tja, sehr schön. Der Christian und der Lukas haben uns einen Hinweis geschickt zu einem Blogbeitrag. Du erinnerst dich an die Geschichte mit dem Helmblitz. Wird so ein Fahrradhelm und oben drauf dann so ein Blitz geschraubt und damit, dass man dann quasi das Gespräch auf jeder Party. Da gibt's einen Mann, der heißt Ian Spanier oder so ähnlich und der hat das weiterentwickelt. Der ist nämlich hergegangen. Das sieht total krass aus, das Teil. Und hat sich nicht nur irgendwie so ein Blitz oben drauf getan, sondern hat gemeint, da müsste doch noch mehr gehen. Mhm. Und zwar, Blitze sind ja doch dann relativ punktförmig, was macht man? Man muss die Fläche etwas vergrößern. Und das macht er dann, indem man sich einen Rucksack aufschnallt, hinten an den Rucksack so ein Blitzstativ einbaut, was dann quasi so über seinen Kopf drüber geht und dann oben eine so eine Octobox, also eine kleine achteckige Softbox drauf tut. Mhm. Das heißt, hat oben über dem Kopf dann quasi so eine, oh, ich würde mal sagen, das ist 40 Zentimeter im Durchmesser ungefähr. Das
ja, Teil. So eine 40er, 50er wird das sein, ja.
Ah ja, und da hat er dann also seinen Blitz dran, hat er einen Funkempfänger, für den Strom hat er dann noch so einen Akku in diesem Rucksack drin. Und ja, das heißt also, er hat quasi so einen Blitz, der ihm so oben über den Kopf guckt mit einer schönen großen Fläche. Und so rennt der dann rum und macht Fotos.
Das ist eine geile Idee eigentlich.
Tja.
Weil er hat dann relativ weiches Licht, was dann auch noch schräg von oben kommt, weil er kann das Ding bestimmt so ein bisschen schräg über die Schulter kippen. Also die Idee finde ich klasse und das kannst du bestimmt auch einen ganzen Tag mit dir rumschleppen, so auf den Schultern. Das funktioniert schon.
Ja, solltest du aber nicht an der Küste machen, wo es windig ist.
Meinst du, dann haut's dich um?
Das ist auch so ein bisschen Segel da oben.
Ja, das stimmt wohl. Also ich finde es krass, also da haben uns ja einige Hörer schon irgendwelche Links geschickt zu solchen Basteleien, zu diesem Helmblitz, zu dieser Helmblitz-Idee, da gibt's ja ganz verrückte Ideen. Und das hier fand ich mal wieder eine durchaus, ich sag's trotzdem in Anführungszeichen, alltagstaugliche. Also ich glaube schon, dass das funktioniert. Und ne, es sieht ja noch einigermaßen vernünftig und professionell aus, ne? Also kann ich mir schon vorstellen.
Tja.
Jo, der Jonathan hat uns geschrieben und zwar, lass mich kurz gucken, muss das mal aufklappen hier. Hallo Boris, hallo Chris, schreibt er. Ich sitze gerade völlig fasziniert vorm Rechner und sehe mir den gerade veröffentlichten Film, circa 50 Minuten, an. Ihr hattet in der Show schon mal über eine einzelne Sequenz berichtet. Hintergründe und Videosequenzen findet ihr unter http://timescapes.org. Ich bin beeindruckt. Hammer, was alles geht mit einer Kamera. Ach so, auch wenn ich mich schon lange nicht mehr zu Wort gemeldet habe. Great show, go on like this. 3, 2, 1, happy shooting, mit freundlichen Grüßen, best regards. Jonathan oder Jonathan. Ja, Timescapes, Movie. Ja,
der macht da das ganz ist, viel Timelapse-Geschichten.
Es sind ganz viel Timelapse, es sind ganz viele Nachtaufnahmen, ganz viele Sterne dabei. Es sind aber auch, also das Ganze ist kombiniert mit so Superzeitlupen von Tieren und Sport und so. Mhm. Also
und ganz viele so Dolly-Aufnahmen mit so na, das sind dann so automatische Timelapse-Dollys, die dann quasi die Kamera so langsam weiter bewegen, während die Bilder dann gemacht werden und so.
Ja, das ist ja das, was diese Zeitraffers dann auch so interessant macht, ne? Von der ganzen Zeit hat es eben angefangen, dass diese Zeitraffers generell salonfähig wurden, weil viele Leute konnten das dann machen, so Intervallometer.
Zeitraffers.
Genau.
Okay, ich glaube Plural ist ohne S.
Zeitraffers, LKWs.
Ein Zeitraffer, viele Zeitraffer.
Ein Panther, zwei Panthers, was auch immer. Hishi it, es muss mit, was ja. Ja, jedenfalls so ein Intervallometer, das ist ja noch relativ easy zu machen und die Kamera irgendwie stabil hinzustellen, das kriegen die meisten dann auch noch hin. Und dann hat man aber eben sehr statische Kameraeinstellungen. Für ein Standbild okay, fürs Bewegtbild kann das dann relativ langweilig werden, muss nicht, das hängt ein bisschen natürlich vom Motiv ab, wenn das Motiv sich bewegt, ist das ja auch okay. Aber dann fing das tatsächlich an mit diesen Dollys, also mit so Laufschienen, auf denen die Kamera sich dann eben ganz, ganz langsam bewegt, sodass eben jedes Mal, wenn die Kamera ein neues Bild macht, die Position sich ein bisschen geändert hat. Und da gibt's ganz viele tolle Selbstbaugeschichten und Zubehör, aber von Enjoy Your Camera haben wir auch schon drüber gesprochen und ihr findet sowas überall und da sind die Leute auf die skurrilsten Ideen gekommen und haben sich da ja gegenseitig versucht zu überbieten, haben teilweise Seile gespannt über Schluchten hinweg und die Kamera dann eben da lang gezogen, während da die Aufnahmen gemacht wurden. Also total beeindruckend. Und das ist ja das, was mich so fasziniert. Also wenn du auf der einen Seite so einen Zeitraffer hast, also einen langen Zeitraum auf ganz kurzen Raum, ganz kurze Zeit zusammengestaucht hast, aber die Kamera sich dabei eben ganz sanft bewegt, sodass du zum einen irgendwie so dieses Paradoxon hast, es läuft alles viel schneller, aber die Kamera bewegt sich nur ganz langsam, ganz unhektisch, ganz ruhig. Und zum anderen kriegst du damit unglaublich diese räumliche Tiefe hin. Weil du ja wirklich dann, wenn du Dinge hast, die nah an der Kamera sind, die siehst du dann eben erst von der linken Seite, wenn die Kamera nach rechts läuft, dann siehst du sie von vorne, dann siehst du sie von rechts. Also es wirkt alles viel plastischer. Und Das in Perfektion ist quasi in diesem Video hier zu sehen, in diesem Film Timescapes. Kann ich nur empfehlen. Also man kann auf der Webseite sich da so einen Trailer angucken. Und ja, ich sag euch nur, macht das, wenn ihr in der Mittagspause seid oder wenn ihr abends zu Hause seid, weil ihr werdet definitiv ein paar Minuten verlieren, wenn ihr euch das anschaut.
Ein paar Minuten, ja. Doch. Also man kommt da schlecht wieder weg. Wenn man sich das mal so ein bisschen anspielt, dann sollte man einfach mal so die nächste Viertelstunde irgendwie wegplanen.
Ja.
Jo, Boris, da ist so ein Knopf vor dir, drück den doch mal.
Happy Shooting, der Fotopodcast, Werbung.
Tja, es ist wieder soweit, enjoyyourcamera.com unterstützt uns auch in dieser Folge wieder. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus und wir haben wieder tolles Spielzeug geschickt gekriegt. Diesmal handelt es sich wieder um ein Tragesystem für Kameras, und zwar für zwei Kameras. Kennt ihr schon, haben wir vorgestellt von Rapid und so weiter. Dieses hier ist anders, es ist nämlich aus echtem Leder. Ich habe es jetzt gerade wieder angefasst, ich bin gerade schon wieder sprachlos. Ich mag ja Ledersachen.
Da gehst du voll ab.
Ja, ich finde das total klasse. Ich habe auch Lederhose, Lederjacke, also Leder finde ich toll.
Lederhose?
Und, ja.
So mit Hirschhornknöpfen.
Nee, so eine nicht. Das wäre auch nochmal eine coole Idee eigentlich. Das könnte ich auch mal bringen. Warum nicht eigentlich?
Schublattel ja. Mit Boris.
Ich mag Leder und ich war total skeptisch, als ich gehört hatte von enjoyyourcamera.com, dass die jetzt so ein Lederholster haben, so ein doppeltes Lederholster für zwei Kameras. Da habe ich gedacht, okay, Leder gibt solches und es gibt solches. Es gibt so ganz, ganz billig dünnes Leder, fasst sich nicht gut an. Es gibt so ganz steifes Leder. Da habe ich gedacht, oh, wenn das so ein bisschen stabiler ist und das ist dann so fest irgendwie, auch nicht so toll. Da musst du das erst wieder monatelang tragen, damit es wenigstens ein bisschen weich wird. Aber die Befürchtungen wurden zum Glück nicht erfüllt, sondern es ist ein Leder, was dick ist, also wirklich stabil ist, aber weich dabei. Also das fasst sich total gut an, es riecht richtig gut nach Leder und es ist richtig, richtig gut verarbeitet. So die Nieten, mit denen diese Befestigungsteile befestigt sind, der Gurt, mit dem du das Ganze verstellen kannst, das ist alles total robust, macht richtig einen schicken Eindruck. Ganz elegant und trotzdem so etwas rustikal im Look dabei, das liebe ich ja total. Gibt's wohl in zwei Farben, soll es wohl dann demnächst auch in Schwarz geben, wenn ich das richtig gehört und gelesen habe. Und das Ganze wird halt getragen, ähnlich wie ein Rucksack, also halt wie so ein Holster, ja, so über die Schulter. Linksrum, rechtsrum, über den Rücken wird das dann, kreuzt sich das Ganze. Da müsst ihr euch eben nur einmal die Länge vernünftig einstellen, damit sich das sauber an den Rücken legt. Und dann habt ihr links und rechts eben eine Halterung mit einem kleinen Schnippi. Und das Gegenstück davon, wie bei dem Rapid auch, kommt eben an die Kamera unten dran, da ist dann eine Öse dran. Und mit diesem Schnippi-Schnappi hier, da könnt ihr das dann in die Öse einhaken, das ist so ein Federmechanismus. Das schien mir so im Test relativ stabil zu sein, also von alleine geht das jedenfalls nicht auf. Also ich habe auch mal kräftig an der Kamera gezogen, während die da dran hingen, also da war keine Gefahr abzusehen, dass ich das irgendwie aus Versehen öffnen könnte. Hat ziemlich gut gehalten und ich konnte bequem eine Kamera damit tragen. Könnte mir auch vorstellen, dass es gut mit zwei Kameras zu tragen geht. Konnte ich halt mit zwei Kameras jetzt schlecht testen. Aber mit der einen ging das schon richtig gut. Ja, und ich finde das, wie gesagt, richtig, richtig schick. Also wer so ein doppeltes Kameraholster braucht, weil er zwei Kameras tragen muss oder möchte, und wem dann diese Rapid-Sachen einfach irgendwie zu technisch aussehen oder wer diese Kunststoffgeschichten nicht mag, diese Nylon-Geschichten, der sollte sich vielleicht mal diesen Holt Fast Gear, so heißt der, anschauen, von enjoyyourcamera.com. Und ich glaube, damit könnte derjenige dann richtig glücklich werden. Das Schöne ist halt an diesen Dingern, du kannst sie halt auch unter der Jacke tragen. Ne? Also kannst die Jacke eben noch drüber ziehen.
Geheimagent-mäßig
mit genau, Kamera, also musst die Jacke natürlich vorne aufmachen, wenn du die Kamera dann ziehen willst, das ist logisch. Ne? Aber auch das funktioniert dann noch. Ne? Müsste ich direkt mal ausprobieren, wie das mit dem Mantel dann klappt. Das müsste ja dann eigentlich auch gut klappen. Dann hast du quasi zwei Kameras versteckt unter Mantel, so Western-Style.
Ja, jetzt brauchen wir bloß noch eine Lederhülle für deine Spiegelreflex.
Ja, das wär's doch. Also ja, ich finde es klasse.
Macht mal.
Und wer das haben möchte, der schaut auf enjoyyourcamera.com und damit ihr nicht den vollen Preis bezahlt, weil das wäre dumm, gebt ihr einfach einen Gutscheincode ein und der heißt HappyShooting2012 und damit spart ihr 5%, auch wenn es nicht dieser Holster, sondern irgendetwas anderes aus diesem Shop sein soll. Also vielen Dank an enjoyyourcamera.com für diese nette Unterstützung und immer wieder tolle Spielzeuge hier.
Jo, den nächsten Link-Tipp hat uns den jemand geschickt oder hast du den entdeckt? Weil der ist mir nämlich auch schon untergekommen, aber da steht jetzt kein Name dabei.
Wetplate habe ich entdeckt. Ich bin aber irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob über Google Plus oder über Twitter darauf aufmerksam geworden. Ich habe mir nur blöderweise nicht gemerkt, wer es getweetet hat.
Macht ja nichts. Also ich habe.
Also ich leite kurz ein, weil du bist dann eher der Spezialist dafür. Die iPhone 4s. Das ist auch wieder ein S hinten dran.
Nein, das heißt iPhone 4, bitte
schön. Die iPhone 4 ist das bei mir. Es muss mit. Ich glaube, wir haben einen Showtitel.
Ein Pferd, zwei Pferds.
Ja, zwei Pferds. Du sagst auch Autos. Meine Güte. Also, die iPhone 4 Telefone, gut, ne? Die haben ja auf der Rückseite eine Glasplatte und die kann man relativ einfach mit zwei Schrauben tauschen. Und da gibt es verschiedene Anbieter, wo man sich fertig bedruckte Glasscheiben oder Fotos mit eigenen Glasscheiben mit eigenen Fotos bedrucken lassen kann. Und dann kann man die einfach austauschen. Das ist alles ganz cool. Aber hier dachte sich jemand, das ist noch nicht cool genug. Der hat sich nämlich einfach eine Glasscheibe kommen lassen, wo kein Logo drauf ist, wo gar nichts drauf ist. Einfach eine platte Glasscheibe. Und dann hat er die behandelt und ein Foto da drauf gemacht, und zwar im Wetplate-Verfahren. Und Chris, da bist du jetzt, glaube ich, der Spezialist. Was hat er jetzt da eigentlich gemacht?
Naja, also Spezialist dafür bin ich nicht. Können tue ich es nicht selber, aber einigermaßen verstehen tue ich es zumindest. Und zwar ist das die sogenannte, das ist eine alte Fototechnik aus, ich glaube, 1851 wurde die entwickelt. Die sogenannte Ambrotypie oder auch im Englischen Wetplate-Collodion-Fotografie.
Ach, Collodion, das sagt mir was.
Genau, und zwar beschichtest du da entweder eine Glasplatte oder eine Metallplatte, also die Tintype-Fotografie, das, was ich unter anderem morgen mal ein bisschen besprechen möchte mit diesem Gast aus Toronto, die macht das auf Metallplatten polierten, aber wie gesagt, das macht man auch auf Glas, und zwar macht man eine Beschichtung von diesem Collodion auf eine Glasplatte, da geht jede Glasplatte erstmal, und dann ja, wird die sensibilisiert, also das meiste davon passiert bei Licht, also das Beschichten und so weiter, das wird einfach draufgekippt und dann wieder abgeschüttet, und was drauf bleibt, ist dann quasi die Beschichtung, dann wird das sensibilisiert für Licht, dann kommt das in eine Kamera, und zwar nass, das muss also nass belichtet werden, deshalb muss es auch immer ganz schnell gehen, also da kommt dann der Fotograf aus der Dunkelkammer und hat dann die Kassette schon beladen, tut die drauf, und das Bild muss relativ schnell gemacht werden. Ja, dann wird das hinterher entwickelt und fixiert, und das ist dann tatsächlich, kommt dann, das ist ein Positivverfahren. Das heißt, das Bild kommt dann da positiv auf dem Medium raus und bleibt dann auch auf dem Medium, und das ist dann ja quasi ein Einzelstück. Also das ist nicht wie mit einem Negativprozess, dass man dann beliebig viele Abzüge davon machen kann, sondern es sind Einzelstücke, die da gemacht werden. Mhm. Und das wäre ja zum einen schon mal naja, ganz interessant so, aber noch nichts Tolles, bis man so ein Ding mal in der Hand gehabt hat und mal es gesehen hat. Weil diese Wetplate-Fotografie, also ihr müsst euch mal unbedingt diesen Artikel anschauen, den verlinken wir, der hat das ganz toll mit Fotos dokumentiert. Und dann speziell so gegen Ende dann das Resultat, da bekommt man dann so ein bisschen eine Idee, was für unglaublich schöne Kontrastverläufe diese Fotografie hinbekommt. Also diese Anmutung von tiefen Schwärzen und tollen mittleren Bereichen mit einer leichten Warmtonung, die da automatisch entsteht, ist einfach hammer, hammer schön. Das ist wirklich, also mein Auge sagt da Juhu und macht Purzelbäume. Und das habe ich in der Form und in der Qualität bisher mit der normalen Schwarz-Weiß-Fotografie nicht hinbekommen. Also das ist tatsächlich so ein, ach, ich weiß auch nicht. Und was dazu kommt ist, und das kann man auf dem Bild auch so ein bisschen erahnen, der fotografiert das auch mit einem alten Objektiv, also mit so einem sogenannten Barrel-Objektiv. Das sind also alte Objektive, die keine Verschlüsse haben. Und so ein Barrel-Objektiv, das sind dann meistens sind das dann Objektivdesigns nach dem sogenannten Petzval-Prinzip. Also das war, glaube ich, ein Herr Petzval, der mal so eine gewisse Art von Optik entwickelt hat. Und die haben dann auch noch so ganz interessante Schärfenverläufe nach hinten. Also das ist dann, da ist dann so die Unschärfe bekommt so ein ganz eigenes Ding. Und also es hat so eine ganz interessante, unglaublich magische Wirkung auf mich. Mhm. Und ja, das macht er dann eben. Der nimmt dann eben diese Glasrückplatte, beschichtet die mit diesem Collodion und spannend, der hat tatsächlich eine Vorrichtung gebaut, dass der quasi dann diese lichtsensible iPhone-Rückseite in seine Filmkassette einbauen kann.
Ja, da muss er sicher irgendwie so einen Adapter da für seine Platte gebastelt haben.
Genau. Und dann kommt das eben in diese Kassette, in diese Lichtdichte, die kommt hinten auf die Kamera drauf, dann zieht man diesen Schieber raus und macht dann Klick. Also es, wobei Klick wahrscheinlich eher ein Klick ist, weil diese Fotografie, die braucht dann, damit sie gut funktioniert, viel UV-Licht. Also früher hat man das in der Sonne gemacht und die Leute irgendwie festgenagelt an dem Stuhl hinten, dass da nichts passiert, dass sich keiner bewegt. In dem Fall, wenn man entsprechende Blitzbirnen hat und die entsprechend fett hochdreht, da kommt dann auch ein bisschen UV durch, wenn auch nicht wirklich viel, aber man kriegt es wohl auch im Studio mittlerweile ganz hin. Also der hat das auch im Studio gemacht. Mhm. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Und schaut euch vor allem mal dann eben so am Schluss das Bild an, wo er dann die fertige Platte in die Kamera hält. Und dann sieht man so, bekommt man so einen Eindruck, was das für faszinierend schöne Verläufe sind und wie so diese Grautonaufsplittung da ist. Also das, wie gesagt, in der Form
ja, das Ganze wird dann wohl anschließend noch irgendwie versiegelt. Damit das dann damit das haltbar ist, ne?
Genau, da kommt hinterher noch so ein Lack drauf. Dieser Lack, der wird dann, also diese Glasplatte wird dann über so eine Spiritusflamme quasi noch ein bisschen mit der Lack quasi getrocknet und gehärtet. Und das ist auch interessant, weil dieser Lack, das ist, glaube ich, so ein Shellack-artiges Zeug. Und da ist dann auch unter anderem, warum, weiß ich nicht, aber da ist irgendwie noch so ein, war es jetzt Veilchenöl oder irgendwas drin? Also auf jeden Fall riecht dann die ganze Bude irgendwie nach Blumen, wenn das Ding.
Ja, lecker.
Also das ist ein ganz interessantes Verfahren. Und damit ist es dann versiegelt und kann man dann auch in die Hand nehmen. Also in dem Fall eben dann das iPhone ganz normal benutzen. Also das ist tatsächlich ein Einzelstück und das ist mal eine richtig schöne Verbindung aus analoger und digitaler Fotografie. Also das ist echt ganz spannend.
Also mir hat das total gut gefallen. Also was Chris schon gesagt hat, guckt euch diesen Beitrag einfach mal an. Wenig Text, viele Bilder. Er hat das ganz schön dokumentiert und erklärt. Und das fand ich mal richtig eine tolle Idee.
Ja, so, das nächste, was wir noch haben. Also die Sendung wird da ein bisschen kürzer. Aber ein paar Themen haben wir noch. Und zwar, ja, das ist die Frage, die haben wir mal kürzlich irgendwie gestellt. Mars Curiosity Rover, wie macht denn der das mit den Farbbildern?
Ja, Weißabgleich, ne?
Ja, nee, es könnte ja sein, dass der Mars grün ist und wir wissen es nicht, weil bisher immer alle Kameras falsch kalibriert waren.
Wäre denkbar. Ich meine, wer schon mal bei uns auf dem Workshop war, der weiß, wie schnell so eine Kamera daneben liegen kann, wenn man automatisch einen Weißabgleich macht. Wir hatten eine Hörerin mal, die hat ein Foto geschickt von Gegenständen, die auf, lass mich lügen, ich glaube, einer grünen Decke gemacht wurden und da hat die Kamera einfach mal das Grün neutralisiert und zu grau gemacht und alles, was in Rot drauf lag, das passte dann plötzlich nicht mehr. Mhm. Wie macht's denn jetzt der Mars-Roboter Curiosity? Und ich hatte diese Frage gelesen, hab gedacht, ja, clevere Frage eigentlich, suchst du mal. Ja, und dann habe ich was gefunden und der Christian hat mir dann auch noch eine E-Mail geschickt. Und der schreibt hier zum Beispiel, hallo, weil schon einige gefragt haben, hier der Artikel zu den Kameras auf dem Mars. Ja, und das ist ein Link nach DP Review, wohin auch sonst, möchte man schon fast sagen. Wenn es irgendwas mit Linse und Sensor dahinter gibt, dann ist das bei DP Review zu finden. Ja, und da werden die Kameras erklärt, also was die für Öffnungswinkel haben und wie die so funktionieren und so weiter.
Lass uns doch erstmal kurz die Kameras anschauen, weil das finde ich ganz interessant.
Ja,
erzähl mal. Weil das sind tatsächlich 2-Megapixel-Kameras, CCD 2-Megapixel.
Richtig, so viel haben die gar nicht.
Mhm. Sonst geht doch eigentlich mehr. Man muss aber natürlich im Hinterkopf halten, diese Designs, die sind von 2004. Das heißt, solche Missionen, die werden natürlich lange vorausgeplant. Oder kannst du nicht einfach irgendwann 14 Tage vor Schluss hingehen und sagen, ach, wir machen jetzt einen neuen Sensor rein. Weil das muss man sich mal geben. Ich habe ja kürzlich oder vor ein paar Monaten mit diesem Physiker gesprochen über das Thema Partikel und was da so oben beim Fliegen die Kamera abkriegt. Und diese Strahlung, die da unterwegs ist, oder diese Teilchen, die da unterwegs sind, und speziell, wenn man zum Mars fliegt, ist man ziemlich ungeschützt gegen diese Teilchen, die machen ja auch solche Sensoren kaputt. Also müssen die da Sensoren nehmen, die einigermaßen strahlungsresistent sind. Die können also nicht jetzt einfach sagen, der neue APS-C von Canon, der ist toll, den nehmen wir jetzt mal, sondern die müssen da gewisse Daten haben und müssen einfach einigermaßen sicher sein, dass das Zeug dann auch funktioniert.
Naja, und sie haben natürlich nicht nur eine Kamera drin, sondern sie haben natürlich auch noch die CPU-Leistung darauf ausgelegt.
Ja,
sie haben
und die Übertragung,
Speicher. Es muss ja auch alles noch gesendet werden, genau, vom Mars. Also das ist ja alles aufeinander abgestimmt. Also da kannst du nicht einfach irgendwie 2 Tage vom Start sagen, oh, und jetzt packen wir hier einen Nikon D800 36 Megapixel rein, weil ist ja besser.
Also es ist ein Kodak-basierter CCD-Sensor, der drin ist, und es sind mehrere Kameras drin und die basieren alle auf dem gleichen Sensor, so viel ich gelesen habe.
Aber sie haben, glaube ich, nur 2 für die Aufnahmen und der Rest ist für die eigene Navigation, richtig?
Ja, jein. Also es gibt zum Beispiel gibt es diese Mali, heißt die, M-A-H-L-I, die hat, wofür das jetzt auch steht, das kann man da irgendwo nachlesen, die ist zum Beispiel für sichtbares Licht ausgelegt, hat ein 60mm Äquivalent-Objektiv, ist für Close-Up gedacht, also für ganz nahe Aufnahmen, so Makro-Geschichten. Und die hat auch tatsächlich dann von der Software her noch Fokus-Stacking-Algorithmen eingebaut. Das heißt, da können mehrere Bilder aus verschiedenen Abständen gemacht werden oder mit verschiedenen Fokussen, und dann werden die quasi scharf gerechnet, also Vergrößerung des Schärfentiefe-Bereichs im Nahbereich. Das fand ich spannend. Und dann diese 2 Mast-Cams, also die 2 Kameras, die oben an diesem ausfahrbaren Arm dran sind, die auch wieder mit diesem 2-Megapixel-Sensor daherkommen. Und der hat jetzt defaultmäßig mal keinen Infrarotfilter davor, hat also das volle Spektrum, hat aber dann ein motorisiertes Filterwheel, also so eine Filterscheibe, so eine Runde mit verschiedenen Filtern drauf, zwischen Objektiv und Sensor. Und dann können die quasi dann durch Drehen des Filters einfach aussuchen, welchen Filter sie da jetzt davor tun. Und damit können Sie natürlich verschiedene Spektren besser anschauen. Unter anderem gibt es dann in diesem Filterwheel auch wieder einen Infrarotfilter. Da kann man also quasi ganz normale Farbbilder damit machen. Und eine von diesen 2 Kameras, die da drauf sitzen, hat ein 115mm äquivalentes Objektiv und die andere hat ein 340mm äquivalentes Objektiv. Und das heißt, wir werden dann auch schon Farbbilder bekommen. Die können auch 720p Video drehen, allerdings nur mit 7 Frames pro Sekunde.
Reicht ja.
Und wenn man sich die Datenmengen anschaut, die dann da erzeugt werden, die müssen ja auch übertragen werden. Das ist ja nicht so wie hier. So, wir können jetzt hier miteinander sprechen und ich bin in den USA und du bist in Deutschland und trotzdem kommt das relativ zügig an, mit wenig Delay, weil das
ist verhältnismäßig nah.
Ja, und das geht jetzt über eine, das geht ziemlich klar über eine Überseeleitung oder Unterseeleitung, weil wenn es über die Satelliten gehen würde, da wäre schon ein Delay drin. Also da wäre schon irgendwie eine Sekunde oder mehr an Delay. Das kann uns wahrscheinlich irgendein Astromenschen können uns das besser erklären, aber man hört es dann schon. Wir haben jetzt eine relativ delayfreie Kommunikation, obwohl wir ja an verschiedenen Enden dieser Welt uns befinden. Wenn jetzt diese Curiosity Bilder runterschickt vom Mars, dann, das wissen wir spätestens seit der Landung, dann dauert das 15 Minuten, bis die da sind. Mhm. Das heißt, die können jetzt nicht einfach hergehen und mal alles runterschicken und gucken und so, weil nämlich auch die Datenmengen, die da übertragen werden, sehr begrenzt sind. Und zwar ja, haben wir pro Tag eine Übertragungsmenge von 31 Megabyte.
Ja.
Megabyte. Das ist nicht viel. Mhm. Das ist nicht viel. Das heißt, die Bilder können eigentlich gar nicht so groß sein, weil ansonsten, und zwar nicht nur für die Bilder, die 31 Megabyte sind für alles.
Also da kommen ja noch Wissenschaftsdaten mit, das ist ja, die Bilder sind ja so hauptsächlich, sag ich mal, so für uns, aber die ganzen Messdaten, die wollen ja auch noch verschickt werden, und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn die sagen, ach, dann machen wir mal da irgendwie 20 Megapixel RAW-Files, das geht natürlich nicht, ne? Mhm. Aber das reicht ja auch. Vor allen Dingen, Das Ding ist ja so clever, das kann ja auch Panoramen schießen. Das heißt, es macht einfach mehrere Aufnahmen in verschiedene Richtungen. Und dann wird halt hier unten dann zusammengestitcht und da sind ja auch schon einige tolle Panoramen angekommen.
Wobei es da sogar noch so weit geht, dass die Kamera erstmal oder dieser Rover erstmal nur Thumbnails schickt, ganz kleine, und daran wird dann ausgesucht, welche Bilder in groß kommen sollen. Also sie müssen das quasi schon vorher so
Bandbreite sparen.
Genau, Bandbreite sparen muss geht. So, und jetzt?
So, aber jetzt ist natürlich die Frage, jetzt kommt da ein Panorama und vielleicht sogar ein farbiges Panorama, aber ist denn auch die Farbe richtig? Und ja, könnte man sagen, denn daran haben die Wissenschaftler natürlich auch vorher gedacht, das Ding hat tatsächlich eine Farbkarte an Bord. Das ist der Hammer, oder?
Nicht nur eine Farbkarte, sondern das sind, glaube ich, ja 2, 4, 6 oder 8 Felder mit verschiedenen Patches drauf. Und ein Silberpenny mit Abraham Lincoln drauf von 1909, der, ja, dass man was hat, was man als Referenz hat für Größe, Schärfe und so weiter. Und ja, das ist also so wie hier. Man hat halt eine Farbreferenz. Davon gibt's mehrere auf Curiosity. Ich vermute mal, falls irgendwo Staub draufkommt oder so, dass man sich dann, dass man das dann in irgendeiner Form mit anderen vergleichen kann.
Der Arm hat ja auch irgendwie austauschbare Werkzeuge und ein Werkzeug davon ist tatsächlich ein Pinsel, um Staub wegzuwischen.
Sehr schön, das ist praktisch. Sehr gut. Ja, also jetzt wissen wir, wie das geht und geh mal davon aus, dass damit auch die Farben einigermaßen richtig sind. Zumindest so richtig, dass wir ziemlich sicher sagen können, der Mars ist tatsächlich nicht grün, sondern eher rötlich.
Ja, wobei ich auf den Panoramabildern schon sagen muss, er ist weit weniger rötlich, als ich dachte. Aber das hängt mit Sicherheit auch immer ein bisschen vom Sonnenstand ab, so wie bei uns ja hier auch. Ne? Ja, spannend jedenfalls. Spannend auch die nächste Frage, die erreichte uns von Thorsten. Und der hat geschrieben, hallo zusammen, nun bin ich seit einiger Zeit auch im Happy Shooting Podcast Fieber und höre mir wie andere User auch nach und nach eure alten Folgen an. Ihr sprach da beide davon, dass ihr von der 85mm Festbrennweite so begeistert seid. Ihr sagtet aber auch, dass ein Makroobjektiv ein sehr gutes Porträtobjektiv ist. Ich habe ein Makro von Tamron, das 90mm Blende 2.8. Würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass ich, in Klammern außer der unterschiedlichen Lichtstärke der Objektive, auf den Kauf eines 85mm verzichten könnte oder vergleiche ich da Äpfel mit Birnen? Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet und schon mal danke, Thorsten. Also ich würde sagen, ja, da hat er komplett recht. Also das kannst du dir sparen, weil ich mag dieses, also ich, wenn ich jetzt vom 85mm rede, rede ich von dem von Canon. Das ist ein 85mm und zwar das Modell in der Version mit Blende 1.8. Das ist nämlich noch ganz gut bezahlbar und hat eine sehr, sehr gute Leistung. Und damit kann man ganz hervorragend Porträts fotografieren, sowohl jetzt am 35mm Sensor als auch am Crop. Das geht beides sehr schön. Wenn ich jetzt schon ein 90mm Makro hätte, was auch scharfe Bilder macht und eine Blende 2.8 hat, dann wäre mir das völlig Wurst, weil dann würde mir das nämlich auch reichen. Denn wenn ich Porträts mache, mache ich die doch eher selten mit Blende 1.8, weil man möchte dann doch ein bisschen mehr scharf haben als nur den vorderen Teil der Wimper oder sowas, sondern es darf ruhig auch der ganze Augapfel scharf sein und es schadet auch nichts, wenn die Nase noch mit dazu gehört. Das heißt, man blendet da ohnehin ein kleines bisschen ab. Und insofern hätte ich da jetzt keine Skrupel zu sagen, ja, dann mach das doch mit dem 90mm. Was spricht denn dagegen?
Also vielleicht müssen wir vielleicht mal ganz kurz erklären, warum denn solche Makroobjektivs oft ganz gut für Porträts funktionieren. Also zum einen ist es die Brennweite, da ist schon mal relativ klar. Also 80mm ist eine schöne Porträtbrennweite, 90mm auf jeden Fall auch noch. Was dann aber dazu kommt, ist, dass diese Makroobjektive ja gerechnet sind oder designt sind, um auf kurzer Distanz, also in der Nähe, die beste Abbildungsleistung zu haben. Das ist tatsächlich so, dass bei Objektiven die verschiedenen Distanzen auch einen Einfluss haben auf die Abbildungsleistungen. Mhm. Und da ist es dann so, dass das Makroobjektiv, also wer noch kein Makroobjektiv hat oder es nicht kennt, das heißt jetzt nicht, dass man damit nur im Makrobereich, also irgendwelche Käferchen und Spinnen fotografieren kann, sondern man kann tatsächlich mit dem Makroobjektiv ganz normal fotografieren. Nur ist es halt optimiert auf das. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, eben mit Porträtdistanzen, dass dann das Objektiv eben nicht mehr ganz so stark diese Detailschärfe hat, die es im Makrobereich hat. Und das ist für Porträts in der Regel sehr angenehm. Das macht eine schöne Porträtstruktur. Also insofern, auch ein 50er Makro ist ein tolles Porträtobjektiv, das 85 von Canon auch, das 90 von Tamron. Persönlich kenne ich es jetzt nicht, aber ich würde mal davon ausgehen, dass das damit auch ganz gut funktioniert. Im Zweifelsfall probierst du einfach mal aus und dann wirst du schon sehen.
Würde ich einfach machen. Und was Chris jetzt gesagt hat, heißt nicht, dass wenn ihr auf irgendetwas fokussiert, was weiter weg ist als 2 Zentimeter, dass es dann unscharf wird oder so. Das auf keinen Fall. Also ihr werdet euch wundern, was da noch bei passiert. Aber es ist schon richtig. Also der Sweet Spot liegt da wahrscheinlich doch eher im Nahbereich. Wenn es wirklich ein ausgezeichnetes, also gelabeltes Makroobjektiv ist. Es gibt ja auch viele Objektive, die auch einen Makromodus haben. Was bedeutet, dass man eben auch sehr nah fokussieren kann. Da wird es eher nicht so sein.
Es gibt Objektive, die behaupten, sie seien Makro, obwohl sie es gar nicht sind, weil echtes Makro ist eigentlich, fängt das an bei einer Abbildungsgröße von 1:1, also dass 1 Zentimeter vor dem Objektiv 1 Zentimeter auf dem Sensor entspricht. Aber naja, das ist so ein verwaschener Begriff mittlerweile.
Oh, Hauptsache nah ran, genau.
Genau,
also. Ja, also Thorsten, mach ruhig deine Porträts damit, das wird mit Sicherheit sehr gut funktionieren und spar dir jetzt da eine andere Brennweite zu kaufen, die einfach irgendwie nochmal eine Blendenstufe mehr hat. Das brauchst du nicht wirklich.
Jo.
So, wir sind fast am Ende angelangt. Wir müssen nochmal einen Blick auf die Medien werfen.
Haben wir tatsächlich heute was? Ich habe nämlich diesmal mich relativ zurückgehalten.
Ja, ich habe das angekündigt. Allenthalben natürlich Aufregung, dass es keinen Livestream gibt, aber auch große Freude zum Beispiel von Rainer Holland auf Google Plus, der sagt, juhu, doch noch keine Sommerpause, und Thomas Witzer, der sagt, super, freut mich zu hören, dass Chris auch jenseits des großen Teichs neue Folgen von Happy Shooting aufnimmt, was sagst du dazu?
Ja, ist toll. Übrigens, wer Entzug hat, es gibt auch eine neue Folge von der Motivklingel, Monis Motivklingel. Auf monismotivklingel.de, mal wieder ein super spannendes Thema. Mal wieder ein sehr unerwartetes, aber sehr, sehr spannendes Thema.
So, und nur dann so nebenbei. Fragt der Joachim, schlimme Sache ohne Livestream. Andererseits gibt's Twit mit Chris am Wochenende und das stundenlang. Fehlt noch Boris mit einem 3-stündigen Stativ-Update? Ja, wer weiß. Frage für die Sendung. Er schreibt, ich habe mir von Pixel den TC252 aus der Bucht geholt, ca. 40 Euro. Der Timer, also ist wohl ein Timer, ist voll programmierbar und ich kann ihn nur weiterempfehlen. Was außer einer Eieruhr fehlt noch für gute Zeitraffer-Videos? Übung oder auch Technik, die ich noch nicht kenne? 321 Happy Shooting von einem, der die Meteore neulich nahezu erfolglos abgelichtet hat. Joachim, der Carbon Compound.
Sehr schön.
Ja, was braucht man noch? Den Timer hat er schon mal. Eine Eierplatte wäre ja schon mal, so eine Eieruhrplatte wäre schon mal ein Anfang, damit die Kamera sich während der langen Zeit langsam um die eigene Achse dreht. Das kann ja schon mal ganz spannend aussehen. Ja, und wenn es ansonsten spannend werden soll, siehe, was wir vorhin gesagt haben. Es gibt so Schienensysteme, es gibt Rollensysteme, es gibt Skateboards, die du mit einer Schnur und eben einer entsprechenden Eieruhr, die diese Schnur aufrollt, langsam bewegen kannst. Also versuch die Kamera mal während dieser Auslösung langsam am Motiv vorbei zu bewegen.
Also Eieruhr mit Schnur aufwickeln, das ist eine ganz gute Geschichte. Es geht natürlich beliebig teuer mit Motor, Computer gesteuerten Schrittmotoren und Riemensystemen und so weiter, aber da sind die DIY-Lösungen, also die Selbstbaulösungen, doch gar nicht so unattraktiv.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja bei dem Zeitraffer-Video gar nicht drauf ankommt, dass die Bewegung selbst ruckelfrei wäre. Also es wäre natürlich schon schön, wenn du jetzt nicht über ein unebenes Gelände die Kamera bewegst, sodass sie mal schräg steht, mal gerade steht, dann hast du hinterher ziemlich viel zu tun, die Bilder wieder sauber auszurichten, damit das nicht so zittert bei der Wiedergabe. Aber die Bewegung selber, also Beschleunigung, Abbremsen und so weiter, das ist ja wurscht. Das kann ja ruhig einmal einen Ruck geben oder ein bisschen schaukeln, bis die Kamera wieder steht. Hauptsache, sie steht, wenn das nächste Foto gemacht wird. Für Video, also wenn man wirklich ein Video drehen würde, dann ist es natürlich ungleich aufwendiger, weil dann muss die Bewegung richtig smooth sein und da gibt es dann ganz feine Schrittmotoren und sowas. Aber so für so einen Zeitraffer, da kann man sich bestimmt gut selber was basteln.
Denke ich auch. So,
ja, dann
wir sind fast am Schluss, oder? Ah, nee, haben wir noch was?
Photonenfalle? Mit welchen Kameraeinstellungen an der DSLR kann man das Histogramm verbreitern? Meine Bilder haben im Histogramm nach der schwarzen und nach der weißen Seite meist noch viel Platz.
Also breites Histogramm oder die Breite des Histogramms, die bezieht sich ja hauptsächlich auf, oder das, die wird ja, also umgekehrt, ich fange nochmal an. Das Piep. Der Kontrast im Bild bestimmt die Breite des Histogramms. Das heißt, viel schwarz, viel weiß oder sehr dunkel, viel sehr hell macht dann breites Histogramm. Und wenn es alles sehr grau ist, also wenn jetzt zum Beispiel draußen Wolken sind und du schießt dann irgendwo in so einem Umfeld dann oder ein Regentag, dann hast du in der Regel sehr, sehr schmale Histogramme, also mehr so den Hügel in der Mitte. Und das ist erstmal so schlimm nicht, weil das bedeutet, dass nach oben und unten noch ein bisschen Platz ist, um es hinterher zum Beispiel in Lightroom oder iPhoto oder sonst was noch mal ein bisschen kontrastiger zu ziehen. Also da hast du mehr Möglichkeiten. Wenn die mal oben und unten überschritten sind, diese Grenzen, also wenn du Über- und Unterbelichtung hast durch den starken Kontrast, dann ist es fast unmöglich, da noch was zu retten. Mhm. Das ist zumindest sehr, sehr schwierig.
Ja, ansonsten halt an der Kamera den Kontrast hochdrehen, ne?
Wenn du JPEG fotografierst, dann an der Kamera einen höheren Kontrast einstellen, dann wirst du allerdings, bist du halt dann an die JPEG-Bilder genagelt. Einen Einfluss auf die RAW-Bilder hat das nicht.
Nee.
Du siehst zwar auf dem Display mehr Kontrast, aber hinterher im Rechner ist der wieder weg. Also ich bin oft, wenn ich hinterher noch was dran machen will, ganz froh, wenn ich nicht zu viel Kontrast im Bild habe. Also wenn oben und unten noch ein bisschen Platz ist, weil das bedeutet, dass ich hinterher einfach mehr Möglichkeiten noch habe, irgendwas mit dem Bild anzustellen.
Genau. Jo, das war's auch schon. Dann haben wir... Lass mich kurz klicken, damit die...
Wir haben eine neue Aufgabe.
Eine neue Aufgabe für euch. Ja, oder?
es ist der Hammer, dass wir dieses Thema noch nicht hatten, aber wir hatten es noch.
Tatsächlich nicht, nee. Du hast es dir ausgedacht, dann sag es auch.
Ja, also das Thema ist diesmal Linien.
Ja, faszinierend.
Ja, kann das echt sein, dass wir in Jahren der Aufgaben noch nicht einmal Linien hatten? Wahrscheinlich zu einfach,
oder? Zu einfach, ja. Aber ihr könnt
gute Bilder mit Linien machen ist gar nicht so leicht.
Ganz genau, also strengt euch ein bisschen an. Die Aufgabe läuft vom 16.08.2012 bis zum 30.08.2012. Heißt Linien. Ihr macht bitte in diesem Zeitraum ein neues Foto. Nicht eure alten Bilder durchwühlen und was suchen, sondern bitte losgehen. Ein neues, interessantes, spannendes, aufregendes, was auch immer Foto machen zum Thema Linien. Dann ladet ihr das auf Flickr hoch, ordnet es in die Gruppe Happy Shooting. Das ist schon mal wichtig, dass es in der Gruppe Happy Shooting ist. Und vergebt den Tag HS Linien, Plural. Linien. Jetzt müssen wir aufpassen, weil das ist wichtig, sonst finden wir die nicht wieder. Also in diesem Fall mit richtigen Plural mit N, also HS-Linien. Wer das nochmal nachlesen möchte, wie das funktioniert oder wenn ihr euch wundert, warum das Bild nicht auftaucht, schaut mal auf happyshooting.de, oben beim Link Bilder und Aufgaben, scrollt ganz runter zu den HGFs, den häufig gestellten Fragen und da wird nochmal alles genau erklärt. So sieht's aus. Ich freue mich auf die Bilder. Und natürlich verlosen wir auch wieder was Tolles, ne? Ha, und jetzt hör dir das hier nochmal an.
Jo.
Krass, oder?
Das ist ein ganz besonderes Geräuschrätsel diesmal.
Das hat uns der Tobias geschickt. Da gibt's auch eine Videoauflösung dazu. Das verlinken wir natürlich auch auf happyshooting.de, Folge 281. Da könnt ihr euch das Ganze mal im Video angucken. Und zwar ist das eine Welta Gookie.
Welter Cookie, wie kann man die Kamera so nennen?
Eine Cookie.
Das ist der Hammer.
Ja, das ist 1933, also aus dem Jahr ist diese Kamera. Die ist eine deutsche Firma, die heißt oder hieß Welter. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Ich nehme mal nicht an.
Wahrscheinlich nicht.
Manchmal weiß man es nicht, so alte.
Wir lassen uns eines Besseren
belehren. Vielleicht bauen die jetzt Staubsauger oder so.
Genau.
Ja. Also was auch immer. Eine Welter Cookie ist das und ich weiß jetzt nicht genau, welches Modell das ist, denn ich habe mal nachgeguckt auf Kamerapedia, verlinke ich auch. Da gab es wohl verschiedene Modelle und zwar Modelle, die entweder 3x4 cm oder 4x6,5 cm fotografiert haben. Ja. Und zwar auf 127er Film.
Das ist das kleine Mittelformat, genau. Der 127er Film gibt es noch wenig davon, aber man kann noch welchen kaufen.
Echt? Gibt es den Film noch?
Ja, also zumindest hatte Spürsinn mal welchen. Ich denke, ich muss mal anfragen. Aber okay. Es ist tatsächlich so, ich habe so ein, zwei von diesem Kameraformat, also dieses 4 cm breite Format. Und ach, die sind schon goldig, diese Filmchen. Und dann kann man damit ganz normal fotografieren und kriegt den sogar noch, heutzutage kann man den sogar noch entwickeln, also auch das geht, nicht nur das Fotografieren. Und diese Welter Agouki auf Kamerapedia ist dann so eine japanische Werbung dafür, die haben also wahrscheinlich das versucht, nach Japan auch zu bringen, das Ding. Und schaut euch auf jeden Fall unbedingt dieses Video an, weil das Geräuschreiß ist eine Sache, aber das dann mal vor sich zu sehen,
ja.
Welche Bedienung an dem Ding welches Geräusch macht, das ist total spannend und das ist ein sogenannter Klappfalter, nennt man die heute. Also es ist eine Kamera, die man aufklappt und dann vorne so ein Faltenbalg hat, der dann rauskommt, so einen kleinen. Das ist total goldig, total süß.
Mhm.
Tja. Welter Cookie.
Cookie ist ein geiler Name, ja. Das heutzutage würde wahrscheinlich IKEA eine Kamera so nennen.
Ja, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft.
Wir haben es im Kasten, genau.
Ich werde jetzt mal Richtung Mittagessen gehen irgendwann.
Ja, und ich Abendbrot.
Zu Abendessen. Und dann, ich mal schauen, wann es die nächste gibt. Ich muss mal gerade meinen Kalender wälzen. Ich bin ja nach dem Ding hier dann unterwegs von San Francisco unterwegs nach Toronto erstmal. Das heißt, ich werde in Kanada zwei Workshops halten. Den Large Format Photography, also Großformat Workshop und ein Urban Photography Workshop. Da bin ich wahrscheinlich am Dienstag, am nächsten bin ich am Fliegen. Das wird also mit dem Aufnehmen hier schwierig. Und wie dann dort meine Netzwerkverbindung ist, weiß ich auch nicht, aber das werden wir wieder spontan entscheiden.
Na klar.
Und aber erstmal morgen Abend, Samstag, 18. August, live.twit.tv ab 23 Uhr deutscher Zeit gibt es den Photo Day live und ich werde mal schauen, wie ich mich so vor der Live-Kamera schlage. Mir schlottern ja die Knie, aber gut, wir werden sehen.
Ja, hast du ja schon mal gemacht, hast du ja schon voll Erfahrung.
Ja, voll der alte Profi,
ja,
ne?
Klar.
Ja, total, du. Ich bin nur froh, dass ich da Hilfe habe und dass da drumherum noch so ein, zwei Leute noch ein bisschen technisch mehr zur Hand
gehen. Wirst du sowieso keine Zeit haben, drüber nachzudenken. Einfach machen.
Wird es wahrscheinlich sein. Das wird ein großer Strudel werden und am Schluss komme ich raus und sage, was ist schon rum?
Genau.
Also 4 Stunden Fotografie, Fotoday, live.twit.tv, Freitag, Samstag, 18. August, 23 Uhr.
Hau den Link nochmal irgendwie mit in unsere Notes und dann.
Genau.
Alles klar.
Gut.
Ja, dann, Leute, dann auf geht's. Ihr habt eine Aufgabe, ihr habt Video-Link-Tipps bekommen, ihr habt alles Mögliche bekommen. Guckt's euch an und habt Spaß dabei.
Alles klar. Bis dann, macht's gut.
3, 2, 1. Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.